Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Auf das heutige Gespräch mit meinem Gast freue ich mich ganz besonders, denn ich habe meinen Gast vorher auch noch nie gesehen, sondern kenne ihn nur aus dem Internet oder aus Zeitungsartikeln. Und ja, freue mich sehr auf das Gespräch, denn mein Gast hat einen ganz außergewöhnlichen Beruf, dazu kommen wir gleich noch, und kann mindestens 3 Sprachen sprechen. Sie ist Schweizerin, Deutsch-Amerikanerin, überzeugte und engagierte Anhängerin der Demokratie und von freier Meinungsäußerung. Und es ist ihr wichtig, dass sie auch in 3 verschiedenen Ländern stimmberechtigt ist. Sie sagt über sich, sie ist lustig, verrückt, mutig, manchmal langsam, manchmal zu schnell, wunderschön. Mit ihr kann man über alles reden. Sie ist sehr liebevoll und hilfsbereit. Und sie sagt von sich, ich kann viele Sachen selber machen, aber ich brauche auch Hilfe. Ich habe tolle Freunde, liebe Eltern und einen ganz lieben Bruder. Und ich bin großer Katzen- und Ägypten-Fan und besitze zu den beiden Themen eine große Büchersammlung. Und was noch zu deinem Leben gehört, ist, du hast die Diagnose Williams-Beuren-Syndrom. Und ich freue mich sehr, dass ich ja, zu dir heute zu Besuch kommen kann und mit dir das Gespräch führen kann. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, liebe Leute. Ja, ich freue mich auch sehr.
Ja, wunderbar. Wir sind nicht allein, sondern wir sitzen mit deiner Familie, bei deinen Eltern im Wohnzimmer in der Schweiz. Und du wohnst ja unter der Woche im Wohnheim.
Genau.
Aber kommst am Wochenende immer zu deinen Eltern hier.
Genau.
Und deswegen möchte ich auch ganz, ganz herzlich als erstes deine Mama begrüßen. Hallo Monika.
Hallo, also ich freue mich auch, dass dieses Podcast jetzt zustande kommt und ja.
Ja, wunderbar. Und herzlich willkommen, der Papa von Caitlin, und das ist Hans. Hallo.
Hallo, es freut mich, dabei zu sein, und das ist doch eine schöne Gelegenheit, sich über das Leben und wie das so ist, auszutauschen.
Caitlin, ich hatte schon am Anfang gesagt, dass du einen außergewöhnlichen Beruf hast.
Genau.
Also die Zuhörer, die können dich jetzt nicht sehen, sondern nur hören. Und ich würde dich mal bitten, dass du für deinen Beruf, den du ausübst, mal ein typisches Geräusch machst. Das ist ganz klar Klatschen. Inwiefern? Warum Klatschen?
Weil das zum Theater dazugehört, nach einer Aufführung.
Okay, denn was ist dein Beruf? Was machst du beruflich?
Ja, ich bin Schauspielerin.
Bevor wir auf deinen Beruf und natürlich auf so ein paar Dinge aus deinem Leben zu sprechen kommen, würde ich aber auch nochmal deine Eltern ganz kurz bitten, dass die mal ein typisches Geräusch machen, entweder für ihren Beruf oder vielleicht etwas Privates, welches ihnen vielleicht gerade so durch den Kopf geht und welches Geräusch für sie gerade so ein bisschen präsent ist.
Also mein Beruf ist eigentlich relativ geräuschlos, weil ich bin Heilpraktikerin und ich massiere und manchmal gibt's Hintergrundmusik, ja, und ja, ich mache auch Triggerpunkte, aber dann sagt jemand vielleicht mal, au, hier tut's weh und dann ist es jetzt besser und ja, und dann sagt er, okay, jetzt tut's gar nicht mehr weh, und das ist so, ja, das Geräusch.
Also Geräusche, die bei mir vorkommen könnten, das könnte so etwas sein.
Aha. Was machst du denn beruflich?
Ich bin Lehrer, und zwar bin ich ein Lehrer, der sich für Inklusion interessiert. Das heißt, ich arbeite mit Jugendlichen in einer Oberstufe und helfe den jungen Leuten, die es im Lesen, Lernen und Rechnen schwer haben, dass sie doch in der Schule gut mitkommen und sich wohlfühlen können beim Lernen.
Okay, ja, dann vielen Dank für die Geräusche und das Einlassen darauf und dass ihr berichtet habt, was ihr so beruflich macht. Und damit, Caitlin, komme ich gleich zu dir wieder. Du hast von 2016 bis 2019 eine Schauspielausbildung begonnen am Theater Hora.
Ja.
Kannst du vielleicht ein bisschen was mal zu erzählen? Was ist das für ein Theater?
Also Theater Hora ist ein inklusives Theater, wo Menschen mit verschiedenen Behinderungen zusammen sind. Und da machen wir ganz viele Aufführungen und machen ganz viele Übungen. Und ja, genau. Und das gibt's jetzt schon seit 30 Jahren.
Wow. Was sind ein paar, kannst du ein paar Stücke sagen, bei denen du mal mitgespielt hast schon?
Eines heißt Tristan und Isolde, aber das haben wir in Berlin gemacht auch und auch in Zürich. Dann gab's Medea Dai. Da ging es um Medea, das ist aus Griechenland jemand gewesen und die hat ihre zwei Kinder getötet. Ja, es war ein bisschen heftig alles. Und dann habe ich noch, gerade in meiner Ausbildung, noch Lonely Hearts Radio gemacht von Beatles. Da war ich Moderatorin.
Wie bist du denn eigentlich zum Theater gekommen? Weil das ist ja doch ein sehr ein ungewöhnlicher oder außergewöhnlicher Beruf. Wie kam das dazu?
Ja, also ich habe ja in der Schule jahrelang auch Theater gespielt. Ich habe immer Maria oder den Engel gespielt und dann habe ich auch noch eine Wirtin gespielt bei den Christgeburtsspielen und ja, es hat mich auch sehr interessiert und dann haben meine Eltern mir so einen Artikel gezeigt von die Zeit über Theater Hora und dann haben sie gedacht, ja, das wäre ja was für mich und dann habe ich erstmal 2 Jahre lang geschnuppert, also jeden Donnerstag bin ich da, immer früh mit dem Zug hin und dann habe ich da geschnuppert und dann habe ich schlussendlich die Prüfung bestanden und dann habe ich 2 Jahre die Ausbildung gemacht.
Also ich als Mutter, die immer versuchte, meine liebe kleine Caitlin zu beschützen, ich hätte ihr das nicht zugetraut. Die war damals noch wirklich jung, die war gerade 16 Jahre alt, da fing sie an, schon nach Zürich zu fahren, allein. Aber das war halt mein Mann, der als Heilpädagoge. Und der gesagt hat, das kriegen wir hin. Und dann musste man also die erste Zeit, in dieser Vorbereitungszeit auf diese Aufnahmeprüfung, musste man organisieren, dass jeden Donnerstag jemand mitfährt nach Zürich und sie auch wieder mit zurück begleitet mit dem Zug, bis sie all diese Wege und Umsteigen und alles lernen. Und dann aber nach so, ja, einigen Monaten, so ab Dezember, September hat sie angefangen damit, ab Dezember konnte sie dann schon selber fahren. Und das war für mich unglaublich. Ich habe immer mein Handy in Rufweite gehabt und immer gezittert, schafft die das mit allen Umsteigen? Denn es war mehrmals Umsteigen, ja. Aber es hat immer geklappt. Aber noch bis heute habe ich immer, auch wenn ich in der Praxis bin, auch wenn ein Patient da ist, wenn ich weiß, Caitlin ist mit dem Zug unterwegs von Zürich nach Hause, habe ich immer mein Handy an, dass sie mich anrufen kann, falls ein Problem ist.
Ja, was macht ein junger Mensch mit Beeinträchtigung nach der Schulzeit? Welche Möglichkeiten gibt es? Und ja, für einen Menschen mit Williams-Beuren-Syndrom ist es ja dann doch eher die Frage nach dem, man sagt ja dann, dritten Arbeitsmarkt. Das sind ja meistens beschützende Werkstätten oder andere Arbeitsplätze. Wir haben Caitlin eigentlich immer als kreativen jungen Menschen erlebt. Und als ich dann von diesem Theater Hora in Zürich hörte, war mir klar, ja, das wäre doch ein kreativer Beruf. Und normalerweise kommt das ja nicht ohne weiteres in Frage, dass jemand wie Caitlin tatsächlich als Schauspielerin oder als Künstlerin so durchs Leben gehen könnte im Beruf eben. Das wäre ja dann höchstens hobbymäßig möglich, in irgendeiner Theatergruppe mitzumachen. Aber dass das eben mit Berufsausbildung möglich wäre, das fanden wir doch sehr interessant.
Kannst du noch mal ein bisschen etwas dazu sagen, Caitlin? Wie war die Berufsausbildung für dich? Was habt ihr da gemacht? Und es war ja bestimmt für dich auch ein ganz großer Übergang, ne, von der Schule, dass du da ja so den Weg dann gegangen bist über Theater.
Ja, also Es war manchmal nicht so einfach, weil ein Auszubildender war sehr streng mit mir. Und ja, trotz allem habe ich viel gelernt von ihm. Und ich habe neue Freunde gefunden im Theater jetzt. Und ja, das war alles nicht so einfach, aber ich habe es trotz allem geschafft.
Was war das, was für dich nicht so einfach war? Oder was war so anstrengend?
Er war wirklich sehr, sehr... Er hat mich nicht so richtig gelobt, wenn ich Sachen gut gemacht habe. Oder er war recht, ja, so jetzt machst du das und das und das. Und ja, es war nicht so toll.
Es war nicht so toll. Bei den Rollen, die du gespielt hast, gibt es da so eine Rolle, die du besonders gerne machst? Also ihr macht ja auch Tanztheater.
Ja.
Gibt es etwas, was du besonders gerne machst beim Theater? Frag ich mal so.
Wir haben jetzt ein neues Stück, das geht die Schule der Lebenden und dann bin ich eine Lehrerin und da haben wir auch Video gemacht, genau. Und sonst habe ich auch gerne Medea gespielt und auch gerne die Moderatorin in Lonely Hearts Radio und dann so Sachen. Also wir machen ja nicht nur Produktion, wir machen auch Workshops mit anderen Leuten und da gibt es auch Auftritte, so, ja.
Du musst dann bestimmt auch viel Text auswendig lernen oder so Schritte oder Tanzstücke.
Ja.
Wie machst du das?
Ich bin ja sehr gut im Lesen und Üben und dann mache ich das eigentlich sehr gut und kann ich mich so da reinversetzen irgendwie, ja.
Tanzt du dann auch oder ist es mehr so, dass du auf der Bühne stehst und dann sprichst oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es kommt drauf an, was für ein Stück es ist. Also ja, wir bewegen uns sehr viel, aber auch tanzen, ja, es kommt auch dazu, aber nicht immer.
Mhm. Und hast du eine Lieblingsrolle oder ein Lieblingsstück innerhalb von einer Rolle, die du besonders gerne gespielt hast?
Herr der Ringe habe ich gespielt.
Und welche Rolle hast du da gespielt?
Die Arwen.
Und was hat dir daran besonders gut gefallen?
Weil ich da so neue Leute kennengelernt habe und weil ich bin ja dann auch in die Zeitung gekommen und hatte da einen Artikel über mir. Und es war ja nicht nur Theater Horror dabei, da waren noch zwei andere Gruppen dabei. Schauspielhaus und dann das Helmi-Theater. Das Helmi-Theater ist eher so ein Puppentheater, wo man mit Schaumstoff arbeitet. Ja, und dann habe ich Arwen gespielt und das war echt ein Riesenerfolg.
Dein Vater hat es schon kurz angesprochen, dass du ja vollberuflich arbeitest als Schauspielerin. Wie ist das? Guckst du dann am Ende des Monats auch auf deinen Gehaltsschein, wie viel du überwiesen bekommen hast und kaufst dir dann davon Sachen für dich?
Ja, ich glaube, ich kaufe manchmal zu viel. Es ist schon manchmal nicht so einfach mit dem Geld.
Ich frage jetzt mal nach, wie viel Geld bekommst du davon? Könntest du davon auch alleine leben oder brauchst du die Unterstützung deiner Eltern? Oder ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, bekommt man da nochmal irgendwie Zuschüsse?
Ja, also wie funktioniert das in der Schweiz? Das ist wahrscheinlich in Deutschland ein bisschen ähnlich. Caitlin bekommt eben vom Theater Horror, weil es ja eben auch eine beschützte Werkstatt ist, bekommt sie da einen Standardlohn, das ist also nicht sehr viel Geld und Caitlin erhält auch die sogenannte Invalidenrente. Das steht ihr also aufgrund der diagnostizierten Beeinträchtigung zu, im Prinzip lebenslang. Aber das würde nicht reichen, um alle Leistungen, die gebraucht werden, abzudecken. Und dafür gibt es in der Schweiz die sogenannten Ergänzungsleistungen. Das heißt, der Kanton zahlt noch etwas hinzu, um die Rechnung vom Wohnheim in Zürich zu bezahlen. Und am Ende des Monats bleibt eigentlich nur mehr oder weniger ein geringer Lohn übrig und Caitlin müsste dann damit wirtschaften. Also es ist dann doch sehr, sehr knapp, was dann am Ende übrig bleiben würde.
Naja, ich denke, es geht ja vielen Künstlern so, dass sie nicht ganz so viel Geld verdienen, ne, zum Leben. Aber es geht ja natürlich nicht nur ums Geld, sondern es geht ja darum, dass das Theater ja auch für dich sehr viel bedeutet. Das habe ich gelesen in ein, zwei Zeitungsartikeln, die schon über dich standen. Vielleicht kannst du mal dazu oder kannst du den Zuhörern sagen, was dir das bedeutet.
Ich habe da sozusagen mein Leben. Ich kann da auch so, wie soll ich sagen, mich ausleben und Spaß haben mit den Leuten und Neues ausprobieren und neue Leute kennenlernen, die außerhalb kommen und neue Projekte machen und alles Mögliche. Also ja, ist mir eigentlich schon alles sehr wichtig, ja.
Im Internet kann man das sehen, wer da Interesse hat. Du hast 2021 so eine Rede gehalten im Literaturhaus Zürich. Ja. Und die ist wirklich sehr eindrücklich, sehr berührend auch. Und da hast du unter anderem gesagt, ich kann Radfahren, laufen, schwimmen, einkaufen, rennen. Ich kann viele Sachen selber machen, aber ich brauche auch Hilfe.
Ja.
Und ich weiß nun von vielen Eltern, dass die Kinder ja manchmal Schwierigkeiten haben, zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren. Das würde mich mal interessieren. Wie hast du denn das gelernt?
Also, ich glaube, wir hatten, als ich ein Kind war, so ein Dreirad oder
nee, so ein Leike-Bike, so ein Zweirad.
Genau. Und dadurch habe ich halt gelernt, wie man Rad fährt. Und dann haben wir auch ein Tandem jetzt schon seit Jahren, Dreier-Tandem. Und damit fahren wir auch manchmal rum.
Also das ist ein Laufrad gewesen. Ein Laufrad, wo also, das war damals, als Caitlin klein war und auf jeden Fall schon gut laufen konnte. Da konnte sie auf diesem Laufrad einfach mit den Händen das Lenkrad festhalten, hatte die Füße jederzeit auf dem Boden und konnte dann das Balancieren und das Rollen auf zwei Rädern bestens üben. Und das war einfach genial. Dann war sie beim Spaziergang oder bei einer Tageswanderung immer mit dabei und konnte gut mithalten. Und dann war das nur noch eine kleine Übung, dass sie mit den Pedalen noch das Fahrradfahren lernen konnte. Problematisch ist aber für Caitlin mit dem Fahrradfahren im Verkehr, dass sie mit ihrer Reaktionsfähigkeit und diesen Dingen einfach nicht sicher genug im Straßenverkehr wäre. Und deswegen haben wir schon vor vielen Jahren ein großes Familientandem gekauft. Es ist ein zerlegbares Tandem, welches entweder für drei oder für zwei Personen zusammengebaut werden kann. Man kann es auch zerlegen und mit dem Auto transportieren. Und da war Caitlin dann entweder in der Mitte oder hinten auf dem Tandem und war dann auf Radtouren immer sicher unterwegs.
Ja, aber ich muss noch dazu sagen, ich bin früher ganz oft mit meiner Oma auch Rad gefahren in Bayern.
Auf getrennten Radwegen, nicht?
Genau.
Und du hast ja gesagt, dass du bei manchen Sachen Hilfe brauchst.
Ja.
Was sind Dinge, wo du im Alltag, wo du so einschätzt, wo du Hilfe brauchst?
Ja, zum Beispiel beim Haare waschen, weil ich habe ziemlich lange Haare und da brauche ich Hilfe. Oder wenn ich mein Zimmer aufräumen muss, brauche ich auch Hilfe. So, sonst brauche ich eigentlich keine Hilfe.
Und du wohnst ja unter der Woche alleine. Wo, also wohnst du da in einer Wohngemeinschaft oder wie ist das organisiert da?
Wohnheim am Zürichsee.
Und du hast ein eigenes Zimmer und eine geteilte Küche?
Wir haben eine Gemeinschaftsküche.
Ja. Und da ist jemand, der kocht mit dir zusammen oder du kaufst alles selber ein, was du brauchst oder wie ist das?
Nein, wir haben, also es ist so, immer morgens gibt's Frühstück für alle. Das bereiten die Betreuer im Wohnheim vorher vor, am Tag vorher, abends, nach dem Abendessen. Und dann haben wir noch so einen Koch und der bereitet dann das Mittagessen für alle. Bei mir nicht, weil ich ja im Theater bin. Und Abendessen kochen dann die Betreuer. Genau, und wir haben so einen Essensplan, was es gibt immer.
Kochst du denn manchmal auch, wenn es jetzt am Wochenende ist, zu Hause oder bäckst du gerne oder gibt's was, was du da so irgendwie gerne machst zum Thema Essensvorbereitung, Zubereitung?
Kommt drauf an, was es so gibt. Also manchmal essen wir auch Raclette und da helfe ich auch gerne mit.
Und natürlich Pfannkuchen hat die Caitlin sehr gerne. Das war überhaupt die Rettung, als Caitlin klein war und man nicht wusste, wie kriegt man dieses Kind satt. Weil nicht so recht geschmeckt hat, haben wir dann plötzlich gemerkt, Pfannkuchen gehen. Und dann hat man halt in die Pfannkuchen das Gemüse reingeraspelt und ich weiß nicht was alles. Und das Obst drauf getan. Ja, und das kannst du auch schon gut machen. Das hast du gelernt, wie man Pfannkuchen macht und wie man die in der Pfanne wendet.
Ja.
Kaffee trinkst du ja auch gerne. Ja. Dann haben wir so eine Kaffeemaschine, wie heißt der nochmal, so eine Siebträgermaschine. Kaffee machst du sehr gern für alle Leute. Dann hast du gelernt, wie du den Siebträger da reintust und dann staunen die Leute, dass du das eben kannst. Und viele Erwachsene können das ja auch nicht mit dem Ding umgehen.
Genau, ja. Und manchmal machen wir auch noch Kekse zusammen.
Ja, zu Weihnachten und sowas. Genau. Ja, die machst du auch sehr gerne. Ja.
Was magst du denn nicht gerne?
Ja, ich mag kein Feuerwerk. Ich mag keine laut bellenden Hunde. Ich mag nicht gerne, wenn etwas zerplatzt.
Was stört dich daran?
Ich höre sehr gut in den Ohren und dann ist es so bumm oder oh.
Und was machst du denn? Weil du hast ja schon so viele tolle Strategien entwickelt. Du fährst alleine mit dem Zug, machst dies und das und jenes, 100.000 Sachen. Was machst du denn, wenn so eine Geräusche kommen?
Dann tue ich mir halt Kopfhörer in die Ohren.
Okay, aber manchmal sind die ja auch überraschend. Gut, beim Feuerwerk weiß man es, aber wenn so ein Hund plötzlich bellt, was machst du dann?
Verschrecke ich mich halt kurz und dann gehe ich weiter.
Okay, und wie schaffst du es, dich zu beruhigen? Weil ich kann mir vorstellen, du bist ja dann, man kriegt ja dann einen großen Schreck.
Ja, dann zucke ich kurz zusammen und dann gehe ich weiter.
Lässt es so durchschnaufen, ja. Durchziehen.
Ja.
Okay. Eine Frage habe ich noch in Bezug auf Sachen, die du vielleicht nicht so magst. Wie ist denn das, du hast vorhin gesagt, mit dem Haare waschen. Also ich habe mal mit mehreren Eltern gesprochen, wo auch die Kinder, also schon erwachsene Kinder oder Jugendliche dann sagen, das ist was, was sie überhaupt nicht abkönnen, das Wasser, was so übers Gesicht fließt und tropft. Wie ist das bei dir?
Also ich mag schon eigentlich Haare waschen, aber dann mag ich den Föhn nicht, weil der macht meine Haare so ganz frisselig.
Okay, also das Wasser stört dich nicht,
nein.
Aber frissige Haare stören dich dann.
Aber weg vom Gesicht und weg von den Ohren. Und dann magst du wieder keine Ohrstöpsel.
Ja.
Also es ist ganz schön schwierig. Das Haare waschen ist schwierig, weil du hältst es nicht aus, wenn man die Ohrstöpsel in die Ohren tut. Und übers Gesicht darf auch kein Wasser kommen, ja.
Na doch, übers Gesicht schon, einfach nicht in die Ohren rein.
Ja.
Ich mag halt kein kaltes Wasser, weil ich mich schnell erkälte. Aber ich mag gerne Thermalwasser. Das ist schon was sehr schön Angenehmes.
Was heißt
Thermal? Blubber.
Blubber? Was heißt Thermalbäder? Also gibt es ein Bad hier in der Nähe, wo du regelmäßig hingehst?
Ja, es gibt in Schönbühl ein Thermalbad.
Und das ist nicht so weit weg von euch
Nein.
zu Hause? Und was gefällt dir da besonders dran?
Dass so warm ist und dass man auch rausgehen kann. Und dann haben wir letztens den Mond gesehen draußen und das war einfach toll.
Ich hatte vorhin schon gesagt, dass du so eine tolle Rede gehalten hast in Zürich. Und da hast du unter anderem auch gesagt, ich bin kraftvoll und stark. Ich kann schwere Sachen tragen, aber nicht zu schwere. Was gibt dir denn Kraft? Was gibt dir Stärke so im Alltag? Du hast ja schon gesagt, das Theater ist für dich ganz wichtig. Und was noch?
Ja, meine Familie, meine Freunde und meine drei Katzen und meine Theaterfreunde.
Deine drei Katzen, die schnurren hier ab und zu bei uns durch die Beine. Das sind Poseidon, Maurice und Minerva.
Genau.
Ist Minerva eine Anspielung auf Harry Potter?
Nein, leider nicht.
Bei deinem Vortrag hast du auch gesagt, ich bin oft müde und erschöpft, aber versuche mich so gut es geht zu konzentrieren. Jetzt ist ja so, dass viele Kinder und Jugendliche mit WBS auch Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren. Wie ist das für dich oder kannst du das beschreiben, wenn du so Konzentrationsschwierigkeiten hast und wie gehst du damit um?
Ja, also soll ich sagen, ich bin nicht so der Morgenmensch, aber beim Theater ist es ja so, man muss trotzdem irgendwie das alles schaffen und das ist bei mir so. Ich schaffe ja alles, aber dann merke ich am Mittag oder am Nachmittag, oh, jetzt bin ich echt müde. Oder schon auch am Morgen, wenn ich aufwache. Ja, ich habe echt Probleme mit der Müdigkeit, aber ich schaff's. Ich mache mein Bestes.
Mhm. Und wie machst du dann dein Bestes? Gibt es irgendwas, woran du dann denkst? Oder hast du jemanden, der dich dann motiviert? Denn das ist ja wirklich, also ich stelle mir das sehr anstrengend vor, auch so ein Theaterspiel zu machen, immer präsent zu sein, auf andere zu reagieren. Wie schaffst du das?
Ja, also die Betreuer da, die motivieren mich schon sehr, jeden Tag zu kommen. Und ja, es macht mir ja auch Spaß, weißt du. Die Schauspieler haben auch so eine Energie und dann komme ich da so rein und dann macht es auch Spaß zu spielen zusammen, ja. Und diese Aufwärmübungen tun mir auch gut.
Also wenn ich das so richtig raushöre, wenn andere so motiviert sind, dann steckt dich das an, ne? Dann kommt die Kraft.
Genau.
Und gibt es auch Sachen, wo du denkst, das kommt so aus dir, woran du denkst?
Ja, eben meine Familie ist mein Antrieb, meine Katzen sind mein Antrieb, meine Freunde sind mein Antrieb. Und ja, ich gehe manchmal in die Kirche, genau, in die Christengemeinschaft in Bern oder zwischendurch auch mal nach Biel, ja.
Beim Vorgespräch habt ihr mir erzählt, dass ihr die Diagnose WBS ja relativ spät bekommen habt. Wie war dann das eigentlich, weil diese Podcast, unsere erste Staffel, die richtet sich besonders an Eltern, die die Diagnose recht frisch bekommen haben. Kannst du dich noch erinnern, wie war es dann mit der Geburt oder wo hast du schon gemerkt, dass etwas vielleicht anders ist als erwartet?
Also das Kind war immer zu klein. Es ist ja schon im Mutterleib nicht richtig gewachsen. Dann lag sie auch noch schief in Steißlage. Dann haben wir trotzdem eine natürliche Geburt versucht. Dann kam aber die Nabelschnur zu früh raus. Dann gab es einen Nabelschnurvorfall, einen Notkaiserschnitt. Und danach war das Kind halt in der Kinderklinik. Und getrennt von mir. Und dann irgendwie hat mein Mann mich dann mit Rollstuhl zu ihr hingefahren. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen und dachte, da stimmt was nicht, irgendwas mit der Augenfalte. Weil ich habe ja vorher in der Heilpädagogik gearbeitet und dann habe ich gesagt, da stimmt was nicht. Und alle haben gesagt, die ist in Ordnung, das war nur eine schwere Geburt für sie. Sie hat einen kleinen Herzfehler, okay. Später merkten wir, es geht langsam, immer diese Entwicklung geht langsamer als sonst. Und alle Ärzte haben immer gesagt, das kommt schon noch, das kommt schon noch. Wir sind immer zu den Herzuntersuchungen gegangen, sie hat den Pulmonalklappenstenose. Ja, und als sie 3,5 Jahre alt war, sind wir umgezogen, hatten einen neuen Herzarzt, der hat auf einen Blick gesehen, was mit ihr los war. Weil sie ja typische Gesichtszüge hat. Und dann hat er uns ein Merkblatt mitgegeben und dann haben wir den Bluttest gemacht. Und ja, das kann ja jetzt mein Mann erzählen, wie das dann war, ja.
Ja, das war so, dass wir ja die ersten Lebensjahre von Caitlin in Nürnberg lebten, in Bayern. Und dann, weil wir eben eine deutsch-amerikanische Familie sind, hatten wir die Möglichkeit, in Arizona zu leben. Und dann war eben das Herzultraschall wieder mal dran. Das war dann natürlich eine etwas andere Situation. Anscheinend war dieser Kinderherzspezialist, der wusste wohl über Williams-Beuren-Syndrom Bescheid und erkannte das sozusagen auf den ersten Blick. Und dann haben wir uns das angeschaut und natürlich als erfahrene Heilpädagogen machte das auch Sinn mit der Beschreibung von WBS. Da haben wir dann auch auf Deutsch gegoogelt, was da zu finden war und haben dann gedacht, ja, das macht doch eigentlich Sinn, das erklärt vieles. Wir hatten uns eigentlich schon damit, dass Caitlin nicht so wie jedes andere Kind erscheint, ja auch schon angefreundet. Und trotzdem war es für uns ein bisschen wie ein Schock. Die Erkenntnis, wir haben ein Kind, welches ganz bestimmt einen anderen Weg durchs Leben gehen wird. Es war dann aber auch eine Erleichterung zu wissen, woran es liegt oder was eben das mit verursacht.
Das stimmt, das war ein großer Unterschied. Vorher haben alle Ärzte mich, gerade als Mutter, sehr ernst angeguckt. Ja, sie ernähren ihr Kind nicht richtig. Sie kümmern sich nicht richtig. Was ist denn los? Sie fördern es nicht richtig. Hatten wir die Diagnose, hat sich das um 180 Grad gedreht. plötzlich alle, was, das kann das Kind schon, was, das haben sie aber toll gemacht, das gibt es ja gar nicht, die lernt ja lesen, die lernt ja ich weiß nicht was alles, die kann ja so toll Englisch schon reden und Deutsch und das gibt's ja gar nicht. So ging das dann die ganze Zeit, also das war eine Erleichterung, es hat einem die Diagnose ein bisschen erleichtert. Uns wurde dann doch klar, als wir uns dann erkundigt haben, als wir dann geguckt haben, in was für eine Schule könnte sie in Amerika gehen, wir waren in Arizona, und das dann verglichen haben mit den Hilfen, die eben in Deutschland oder auch in der Schweiz für solche Kinder, für solche Menschen möglich sind, da war uns klar, spätestens wenn sie in die Schule kommt, sind wir wieder in Deutschland. Und wir hatten uns gerade ein Haus gekauft. Das war schon ein gewisser Schock. Uns war klar, jetzt wird sich um dieses Kind gekümmert, dass das wirklich gut gefördert wird.
Ja, problematisch war damals in den USA auch, dass aufgrund dieses Krankheitsbildes, das wird ja dann von den Versicherungen so gesehen, eigentlich eine normale Krankenversicherung eh nicht möglich war. Und vielleicht wissen das nicht alle Menschen, die Krankenversicherungsleistungen in den USA sind ganz deutlich schlechter als hier inmitten Europas. Also sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz sind die Leistungen ja wirklich sehr, sehr gut. Und das war also auch ein Grund, hierher nach Europa zurückzukehren.
Kathleen, gibt es Sachen, an die du dich erinnerst aus deiner Kindheit? Vielleicht schon in der Zeit, als du in der Schule gewesen bist? Oder hattest du so eine Herzoperation auch?
Nein, ich hatte keine Herzoperation zum Glück, weil vor jetzt ein paar Jahren, also ich weiß nicht, 6, 7 Jahren wurde rausgefunden, dass mein Herzfehler wieder weg ist. Ja, also ich hatte ehrlich gesagt jetzt nicht so eine schöne Schulzeit, eher am Schluss eine schöne Schulzeit. Also es war nicht so einfach. Mein Lehrer war auch nicht so toll.
Was war nicht so einfach für dich?
Ich wurde viel ausgegrenzt. Ja, es war echt nicht so toll.
Warst du oft im Krankenhaus oder musstest du oft im Krankenhaus sein oder nicht?
Nee.
Nein, also wir haben einfach immer die Kontrollen gemacht und tatsächlich erst hatte sie den Pulmonalklappenstenose, dann ging die nach ein paar Jahren weg, dann kam die Aortenstenose, die ist ja eigentlich gefährlicher, aber die war nur schwach. Und dann hat die sich aber im Lauf der Zeit auch wieder ausgewachsen. Und jetzt muss sie nur noch alle 4 Jahre zur Kontrolle, weil das Herz irgendwie zu klein ist für den Oberkörper, überhaupt für den Brustkorb. Also das Herz ist zu klein für die Blutmenge, die zu pumpen ist. Aber es ist okay. Es ist ein kleines Geräusch immer noch zu hören und keine Antibiotika-Prophylaxe, nichts. Also da hat sie wirklich, wirklich Glück, ja.
Also hast du keine gesundheitlichen Probleme oder Schwierigkeiten?
Nein, also ich bin halt viel erkältet. Ich habe auch zwischendurch ganz schön viel Bauchweh und Kopfweh und Rückenschmerzen, aber sonst eigentlich alles gut.
Okay, das freut mich zu hören. Ich gehe nochmal zurück zu deinen Schulerfahrungen. Du hattest ja eben angedeutet, dass du Ausgrenzung erfahren hast. Ja. Vielleicht können ja deine Eltern nochmal erzählen, wie war denn der Einstieg? Ist Kathleen im Kindergarten gewesen? Wie alt war Kathleen, als ihr aus den USA da weggezogen seid?
Das war ja 2001 und Kathleen war 3 Jahre alt.
Nee, 4 wurde sie.
Sie wurde gerade 4, genau. Ich hatte die Hoffnung, an einer inklusiven Schule mitzuarbeiten. Das hat leider nicht geklappt. Und da hatte Kathleen ihre ersten Wochen in einem wirklich sehr schönen inklusiven Kindergarten. Und leider konnten wir das nicht weitermachen, weil ich dann beruflich den Wohnort wechseln musste. Und dann gab es eben damals nicht so leicht wiederum einen inklusiven Kindergarten. Später waren wir in Norddeutschland und da kam Kathleen dann in die erste Klasse in eine heilpädagogische Sonderschule mit gemischte Klassen, mit Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen, Lernbeeinträchtigungen und auch sozialen Herausforderungen. Und leider war ihr Klassenlehrer sehr, sehr autoritär in seinen Erziehungsansichten. Und das hat weder Kathleen noch uns wirklich gut gefallen, was uns dann wiederum dazu bewegte, einen anderen Ort zu suchen. Und so sind wir dann schließlich in der Schweiz gelandet. Und da kam Caitlin dann in eine Schule in Bern, die, man kann sagen, doch ein wenig inklusiv war, indem es da ein Spektrum von Kindern mit stärkeren Beeinträchtigungen, auch kognitiven Beeinträchtigungen bis hin zu fast normalen Kindern mit Lernbeeinträchtigungen gab. Also das war schon eine inklusive Erfahrung. Nur geschah auch da ab und zu noch eine Ausgrenzung von Schülern, die sozial nicht so stabil waren. Und das hat Caitlin immer wieder zu schaffen gemacht. Die Ausgrenzung seitens der Schüler in eher inklusiven Settings und eben auch die Erinnerung an die ersten Schuljahre, wo der Lehrer wirklich sehr beschämend mit den Kindern umgegangen ist.
Ja, und eben, und dann am Schluss, damit sie dieses Vortraining fürs Theater Hora machen kann, wechselte sie dann noch in eine Schule, die hieß Metteli, weil die hat eher schwächere Kinder beschäftigt, die nicht so schnell einen Berufsplatz gefunden haben. Und da durfte man bis 20 bleiben. Und alle anderen Schulen hörten eigentlich mit 16 oder 17 auf. Und da hat sie auch ein Wohntraining gemacht, genau. Dass sie nämlich lernt, von zu Hause weg zu übernachten. Erst mal eine Nacht woanders, dann zwei Nächte pro Woche und so weiter. Bis du dann wirklich auch bereit warst, in Zürich von Montag bis Freitag woanders zu übernachten als bei uns, ja. Und dann ab 20 hast du dann schon in Zürich gewohnt. Und das war für dich eigentlich ganz toll. Am Schluss warst du mit relativ schwachen Jugendlichen zusammen, die dich alle sehr geschätzt haben, weil du hilfsbereit bist, weil du liebevoll bist, weil du auf die anderen eingehst, die Probleme haben. Und das war für dich ein sehr, sehr schöner Abschluss der Schulzeit, wo du bis heute noch Freunde hast.
Genau.
Ja, danke für die Berichte aus der Schule. Und jetzt füge ich nochmal das Thema Schule und das Theater zusammen zu einer Frage. Du hattest das vorhin schon angedeutet. In 2 Wochen ist Premiere von dem...
Nächste Woche.
Nächste Woche. Ja. Und nächste Woche. Genau, das Stück heißt Die Schule der Liebenden. Ja. Und in der Programmbeschreibung steht, was wäre das für eine Schule gewesen, in der wir all die Dinge gelernt hätten, die uns in der Realität niemand beigebracht hat, wie man ein Ja und ein Nein im Körper fühlt und kommuniziert, wie man flirtet, seine Grenzen wahrt, achtsam berührt und wie man sich selber liebt. Die Schule der Liebenden ist eine humorvolle, sensible Kunsterfahrung zum Thema Liebe und Intimität. Von dieser Art von Schule hätte ich auch gerne gehabt. Du hattest ja schon ein bisschen angedeutet, dass deine Schule Vergangenheit ein bisschen schwierig war. Wie ist das jetzt, wenn du das Theaterstück spielst? Da geht es ja um Körperlichkeit und Intimität und um Liebe. Was gefällt dir an dem Stück oder was? Ja, wie setzt du dich damit auseinander?
Mir gefällt an dem Stück, dass auch Sachen angesprochen werden, die sonst eigentlich Menschen mit Behinderung nicht reden würden. Es wird ja den behinderten Leuten gesagt, ja, man soll bloß nicht Kinder kriegen, man darf nicht dies machen, man darf nicht das machen. Und in dem Video, was wir gemacht haben, da wird alles aufgeklärt. Und das finde ich auch sehr speziell. Und wenn man sich das Video anguckt, merkt man schon, das ist sehr lustig zum Teil und auch zum Teil sehr, sehr berührend und auch emotional, ja. Und ich führe dadurch das Video so durch und da wird auch über Selbstliebe gezeigt und ja, all solche Sachen.
Hast du denn einen Freund und einen Freund, mit dem du eine intime Beziehung hast?
Nee, momentan nicht.
Und hast du eine enge Freundin oder einen engen Freund? Hast du?
Zwei. Ich habe einen engeren Freund, der wohnt in Kanada und der hat auch Williams-Borren-Syndrom. Und mit dem rede ich jeden Tag.
Wie redet ihr?
Auf Englisch.
Achso, und per Internet, per Social Media?
Ja. Okay. Und die andere Freundin habe ich per Zufall in der Christengemeinschaftstagung kennengelernt. Ja, ich hoffe, dass ich sie bald wiedersehen werde, weil sie ist schon ein Teil von uns.
Ich weiß, dass viele Eltern auch berichten oder Erwachsene mit WBS, dass sie gerne enge Freunde hätten und auch eine intime Freunde, so eine romantische Liebesbeziehung, aber dass manche das auch sehr stresst oder sie nicht so richtig es ihnen gelingt, so eine dauerhafte Beziehung herzustellen. Also man kommt schnell in Kontakt, man kann gut vielleicht flirten oder jemanden kennenlernen, aber es ist doch schwierig, das länger zu gestalten.
Ja.
Wie geht's dir damit oder siehst du das auch so? Ist es für dich ähnlich?
Also jetzt mit diesem Freund, den ich gerade rede, ist es schon eine tiefe Freundschaft. Ja, es ist schon Art wie eine Beziehung sozusagen, aber nicht gerade so romantisch. Es ist so platonisch, würde ich sagen. Und mit meiner anderen Freundin, die ist so wie eine große Schwester für mich. Dann habe ich ja noch meine zwei Schulfreunde, aber mit denen rede ich gerade nicht so viel, weil ich ja so viel zu tun habe.
Und hättest du denn den Wunsch nach einer romantischen Beziehung, mit jemandem zusammen zu sein? Oder ist das dir nicht so wichtig?
Momentan gerade ist es nicht so einfach, aber ich glaube, mir reichen diese zwei Freunde momentan, die ich habe, ja.
Und du hast vorhin das Thema Kinderwunsch angesprochen.
Ja.
Hast du denn auch einen Kinderwunsch?
Nein, das ist mir zu viel.
Du hast auch bei der Rede gesagt, dass du nicht nachtragend bist. Kannst du dich denn eigentlich gut streiten mit jemandem?
Ja, ich erlebe halt nicht so viel Streit gerade. Aber ich kann mich dann schon entschuldigen oder sagen, ja, Entschuldigung, das wollte ich nicht so und so. Wie gesagt, ich bin nicht nachtragend. Aber ich denke, das, was ich jetzt mit meinen zwei Freunden habe, ist schon was Besonderes und das möchte ich auch nicht missen.
Du hast eben ja gesagt, dass du den Freund hast in Kanada mit dem BBS.
Ja.
Was ist jetzt für dich eigentlich ein Thema, das Williams-Burren-Syndrom? Also beschäftigst du dich damit, was das heißt? Hast du sonst noch andere Kontaktpersonen oder ist das eigentlich so, dass das jetzt keine Rolle spielt in deinem Leben?
Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal in der Schweiz in einem WBS-Treffen gewesen. Da sind ganz viele Leute gekommen, die auch WBS hatten. Ja, und die haben mich angestrahlt und so weiter. Und da habe ich Google-Übersetzer, weil jemand war Französisch geredet, eine Frau, die auch WBS hat. Und der habe ich dann per Google-Übersetzer so über mein Leben erzählt und so. Das fand sie ganz toll.
Das ist eben nicht so ganz einfach alles. Doch gelingt es dir ja, Beziehungen zu pflegen.
Ja.
Und dass du da deinen Weg findest, was für Beziehungen für dich gehen. Also Distanz und Nähe, da kannst du dich jetzt auch viel besser äußern und sagen, das mag ich nicht, das will ich nicht.
Weshalb kannst du das jetzt besser? Ich vermute mal durch ein Theaterspiel oder gab es noch andere Sachen, die
ja,
das beitragen haben?
Ja, auch, weil ich selber gemerkt habe, mir wurde es zu viel. Da habe ich einfach gedacht, ja, ich kann nicht mehr. Ich bin ja immer früher auf Facebook-Gruppen gewesen, wo Williams-Beuren-Syndrom-Leute waren aus Amerika. So, und die haben mich wachgehalten bis tief in die Nacht, ja. Und ich musste zum Theater Horror gehen und so. Und das war echt zu schwierig und dann konnte ich einfach nicht mehr.
Ich kann dir nur sagen, das fällt ja Erwachsenen auch sehr schwer, die nicht WBS haben, mit diesem Thema sich abzugrenzen und Nähe und Distanz zuzulassen. Aber ich frage nochmal, wodurch hast du das gelernt, dass du das jetzt besser kannst?
Durch die Schule der Liebenden, ja. Also ich habe mehr gelernt zu fragen, darf ich jetzt eine Umarmung, willst du jetzt eine Umarmung und so weiter und so fort. Also ich habe einfach mehr dazu gelernt durch das Theater jetzt auch.
Da gab es auch noch einen Elternabend. Was die Eltern denn dazu sagen, dass sie jetzt ihre Kinder zu diesem Thema Intimität und Nähe und so ein Theaterstück aufführen? Und tatsächlich war es so, alle Eltern haben gesagt, wir vertrauen unseren Kindern komplett, wir vertrauen dem Theater Hora komplett, dass ihr das macht, dass ihr das gut macht und keiner kam zu dem Elternabend. Aber es kam da ja auch wirklich jemand, die auch diese Sex-Toys und so gezeigt hat. Also ihr wurde da richtig gut aufgeklärt,
oh ja,
was es alles
genau
für Möglichkeiten
genau
gibt. Ja. Und ich bin natürlich auch sehr aufgeregt, wie die Premiere nächste Woche wird. Also da sind mein Mann und ich eingeladen. Wir haben Freikarten bekommen, ja.
Ich habe jetzt eher so zum Schluss von unserem Interview noch eine Frage an dich. Und zwar habe ich gelesen, auch dass es von dir ein großer Traum ist, mal nach Ägypten zu fahren, zum Grab vom Pharao Tutanchamun. Und das ist natürlich ein spannendes Thema. Was fasziniert dich daran?
Ja, also es ist ja so, der Vater vom Tutanchamun hieß ja Echnaton. Der wollte halt nur, dass ein Gott gibt. Der war auch so ein bisschen Diktator und so. Der Tutanchamun ist ja mit 20 Jahren gestorben und der war ja auch ganz jung auf dem Thron schon. Und ich finde es halt so spannend, weil der ist ja gestorben dann auch und man weiß nicht so recht an was. Und das ist immer noch ein Mysterium. Und weil meine Mutter ja Geschichte studiert hat auch, finde ich das einfach alles spannend. Und da möchte ich auch gerne echt mal hingehen, ja. Es gibt auch ein großes Museum jetzt in Kairo neuerdings über Tutanchamun so.
Und es gibt eine Sache, das wäre sehr schade, wenn wir das nicht erwähnen. Das weiß ich, dass dir ein ganz großes Herzensthema ist. Das war ja auch der Einstieg zum Thema Wahlen und Beteiligung auch von anderen Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Es ist ja so, dass auch in der Schweiz, was ich gelesen habe, noch nicht überall das Wahlrecht da besteht, aber für die ist es ein großes Anliegen und du trittst da ja auch als politische Aktivistin auf. Was ist denn da dein Wunsch für die Zukunft?
Also, dass mehr über Williams-Beuren-Syndrom vielleicht mal erforscht.
Welcher Bereich der Forschung würdest du sagen, das ist das, und da bräuchten wir unbedingt noch mehr Wissen zu?
Alles. Alles. Ich. Ja.
Und nochmal zum Thema der Wahl zurück. Was ist dir da wichtig?
Also, mir ist wichtig, dass Menschen so leben können, wie sie wollen, LGBTQ-Leute so leben können, wie sie wollen, heiraten können, Kinder kriegen können, einfach so sein können, wie sie wollen. Genau, das ist mir wichtig. Und dass es auch gleiche Rechte für alle gibt, ja.
Weil die gibt's ja noch nicht, ne?
Ja, eben. Und du fändest es auch sehr gut, wenn Menschen mit Behinderung auch noch mehr Berufswahl hätten. Kannst du mal erzählen, was eigentlich dein Berufswunsch immer war?
Ich interessiere mich an verschiedenen Krankheiten sehr. So an unerforschten Krankheiten und eigentlich wollte ich mal Ärztin werden, genau. Und das hat ja nicht geklappt irgendwie, ja.
Toll, ja. Und was ja wirklich der Fall ist bei den Williams-Beuren-Menschen, ist ja, dass der seitliche Gehirnlappen größer ist sogar als bei den anderen Menschen. Also die haben ja eigentlich sogar mehr Möglichkeiten im Kreativen, im Künstlerischen. Und ich glaube, es gäbe Möglichkeiten, das noch besser auszuschöpfen, wenn man lernen könnte, von Kindheit an das Gehirn durch bestimmte Übungen, und ich weiß nicht was halt noch erfunden wird, so auszubilden, dass diese Menschen vielleicht noch mehr Berufe ausführen können später. Dass die Gehirnbereiche, die schwächer ausgeprägt sind, durch die Gehirnbereiche, die stärker ausgeprägt sind, sozusagen kompensiert werden könnten. Und die Menschen wirklich voller und sicherer im Leben stehen würden. Es wäre natürlich auch toll, man bekäme von staatlicher Stelle die Assistenz und Unterstützung dazu. Dass zum Beispiel jemand wie Caitlin dann wirklich auch mal Ärztin sein könnte, denn du hast viele Möglichkeiten dafür, Empathie, Einfühlung, echtes Interesse für Krankheiten, echt Interesse für neue Entwicklungen, für die Gesundheit und so. Und das alles ist dir noch verwehrt, aber durch dein Theaterspielen kannst du schon vielen Menschen deine Fragen und deine Begeisterung und deine Ideale näher bringen. Und das ist ja schon mal ziemlich gut als Beruf, ja.
Ich denke, was du mit deinem Vortrag, das war ja zu dem Thema 50 Jahre Frauenwahlrecht in der Schweiz. Es wurde ja erst sehr spät in der Schweiz ermöglicht, dass Frauen wählen können. Und das war ja wirklich eine politische Rede, die du gehalten hast. Und ich denke, was du dir auch vorstellen kannst, ist, dass Menschen trotz oder vielleicht auch gerade wegen ihrer Beeinträchtigungen noch viel aktiver im politischen Leben mitgestalten sollten. Dass es möglich wird und dass, sagen wir mal, in Deutschland im Bundestag auch Menschen mit ähnlichen Beeinträchtigungen auch wirklich mitentscheiden und mitgestalten und vor allem auch als Experten den sogenannten normalen Mitbürgern vielleicht auch hier und da die Augen öffnen könnten für bestimmte Fragestellungen.
Und ich sag mal so, ich habe gelernt, dass jeder Mensch irgendeine Behinderung hat, würde ich jetzt mal sagen.
Was hast du denn von deinen Eltern gelernt?
Liebe, Offenheit, Durchhaltevermögen, Vertrauen, sagen, wenn was nicht gut ist, Gemeinschaft, Akzeptanz, Freude am Leben. Ja, solche Sachen.
Ja. Und Monika, was hast du von Caitlin gelernt?
Ja, ähnliche Sachen. Liebe, Akzeptanz, Offenheit, dass nicht immer alles perfekt sein muss und trotzdem schön ist. Ich bin manchmal so eine Perfektionistin. Und dann mache ich mir Sorgen über alles. Und dann kommt die Caitlin und legt den Arm um mich und sagt, Mama, jetzt fahr mal runter. Das wird schon. Das wird alles wieder gut und das schaffst du auch. Ja. Also Gelassenheit, ja.
Und Hans?
Ja, es ist eigentlich schon so gut wie alles gesagt worden. Aber eben dieses gemeinschaftliche Leben und Kooperation, dass auch auf unkonventionelle Art und Weise Dinge möglich werden.
Das war Mehr als freundlich, der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast@w-b-s.de, poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an.